Ja, okay. Das Buch Hiob haben wir uns vorgenommen. Das ist ja ein seltenes Beispiel, wo wir mal im Voraus Erfahrungen bekommen oder über die Hintergründe einer Geschichte Bescheid wissen. Wir werden aufgeklärt über die Hintergründe der Leidensgeschichte Hiobs. Und wir erfahren eine ganze Menge darüber, wie Leid entstehen kann, wie jemand Leid verarbeitet. Und wir erfahren noch etwas über die Stellung des Menschen, die Stellung des Menschen vor Gott und wie letztlich auch Leid zum Segen werden kann. Wenn man sich so viel mit Leid beschäftigt, kam mir ein Gedanke, natürlich wirkt Gott durch Leiden, aber mein Eindruck ist dann doch immer wieder, dass er im Wesentlichen uns auch gewinnen will über Wohltaten. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns lieber über Wohltaten gewinnen will als übers Leiden. Nicht, dass da ein Missverständnis auftritt. Und da ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen aus Jeremia, Jeremia 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Okay, jetzt steigen wir mal ein in eine kleine Gliederung über Hiob. Ich habe das noch ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Die ersten drei Kapitel, da geht es erstmal darum, dass Hiob charakterisiert ist, was das für ein Mensch ist. Dann folgen auch sogleich die Hiobsbotschaften, die ja schon sprichwörtlich sind. Und auch in den ersten drei Kapiteln erscheinen schon die drei Freunde, auf die wir auch noch zu sprechen bekommen. Und natürlich ist viel Raum gegeben, dass Hiob klagt. Dann folgen die 23 bunten Kapitel. Das sind die drei Freunde, die abwechselnd reden. Ne, ein Eliphas, ein Bildad, ein Zophar, farblich abgesetzt. Und die dunklen Farben, also dunkelrot, dunkelgrün und dunkelblau, das sind immer Hiobs Antworten. Und man kann schon ungefähr abschätzen, wie so die Qualität dieser Reden und Antworten ist. Schon mengenmäßig fällt da schon mal was auf. In dem gelben Bereich kommt nochmal Hiob selber zu Wort, sehr ausführlich, wo er sich rechtfertigt. Das spielt bei ihm eine sehr große Rolle. Dann erscheint ein Freund auf der Bildfläche, Elihus, von dem ich ehrlich gesagt bisher noch nie was wusste. Helga hat ihn erst zuerst entdeckt, dann ich. Das ist eine Schlüsselfigur. Und zum Schluss redet Gott selber aus dem Sturm zu Hiob und am Ende wird Hiob gesegnet. So der rote Faden durch dieses ganze Buch Hiob. Insgesamt 42 Kapitel und die Mächtigkeit in Versen ist da angegeben. In Hiob haben wir ja eine seltene Mischung, wo jemand fromm ist und reich ist. Normalerweise denken wir immer, passt nicht zusammen. Reich und fromm, sehen wir das als Widerspruch. Also Christen sind auch immer gewarnt. Also Finger weg von zu viel Geld, weil wer sich auf Geld verlässt, verliert auch schnell die Bindung oder die Nachfrage an Gott. Auch Jesus spricht da eine deutliche Warnung aus und sagt, ihr könnt nicht beiden dienen. Also nicht gleichzeitig den Mammon und Gott. Bei Hiob ist sehr reich. Genau beschrieben, wie reich er ist. Aber das tut seiner Frömmigkeit keinen Abbruch. Im Gegenteil, Hiob lebt eine Frömmigkeit, die äußerst typisch ist für seine Zeit. Die Zeit des Alten Testamentes. Er pflegt das Brandopfer. Und wenn man mal nachliest, geht er sogar so weit, seine Kinder feiern ja auch mal Partys. Da sagt er, sie könnten ja gesündigt haben, also mache ich für sie auch nochmal ein extra Brandopfer. Und da merken wir, dass auch im Alten Testament das Stellvertretungsopfer schon mal so eine Rolle spielt. Das ist also kein neuer Gedanke. Ja, und wir können auch einen Blick in die Welt des Himmels tun. Das ist also ganz relativ selten in der Bibel, dass wir so mal gucken können, was passiert denn in der Welt des Himmels, was es normalerweise verschlossen ist. Oder wo die Bibel auch sehr sparsam ist mit solchen Informationen. Hier dürfen wir reingucken. Gleich in Vers 6 heißt es, Es begab sich aber an einem Tag, da die Gottessöhne kamen und vor dem Herrn traten, kam der Satan auch unter ihnen. Es gibt auch ein schönes Bild von Gianquinto. Wer diese Gottessöhne sind, lasse ich mal dahingestellt. Die gibt's, die werden in der Bibel mehrfach erwähnt. Möchte ich jetzt im Einzelnen nicht erklären. Für mich aber ein Hinweis, dass die Welt des Himmels noch viel bunter ist, als wir uns das vorstellen können. Also da gibt's außer Engel auch noch mehr. Aber geht weiter. Ich zitiere wörtlich aus Hiob 1,8. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Also man kann hier zweierlei Dinge beobachten. Oder schon mal sagen, dass wir beobachtet werden. Und dass man Gott auf zweierlei Weise erklären oder erkennen kann. Ne? Also Nicht-Christen oder Atheisten fragen ja gerne, ja, definier mir, erklär mir deinen Gott. Das ist ganz einfach. Zum einen an der Schönheit der Schöpfung und zum zweiten am Lebenswandel des frommen Menschen, an uns Christen. An uns Christen kann man Gott erkennen. Und deshalb macht Gott sich fast ehrlich gesagt einen Spaß darauf zu sagen, ne? Hier guck mal, hier gibt's einen Hiob. Das ist hier Modell, das hat Modellcharakter. An Hiob können wir sehen, wie ein gläubiger Mensch tickt. Man muss sagen, sowas bringt natürlich Satan auf die Palme. Wenn ein Mensch gottesfürchtig wird, wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt, das kann er nicht vertragen. Da gibt es immer nur zwei Reaktionen. Entweder er sucht sofort das Weite und sucht sich das nächste Opfer, oder stachelt ihn so an, dass er sagt, ich suche hier noch besondere Anklagepunkte und dann kriege ich den. Also ich muss euch sagen, wenn Satan einen Frommen zu Fall bringen kann, so einen richtigen, ja, also an Namenschristen, da verschwendet er nicht viel Munition, aber so ein frommer Mensch, das ist schon ein besonderer Braten. Und was er sich in seiner Fantasie nicht vorstellen kann, dass einer so einfach aus freien Stücken fromm ist, Christ wird, so einfach so. Ja, das ist aber hier der Fall. Dann kommt natürlich auch die Unterstellung, jetzt kommt der Anklagepunkt. Er findet keinen Anklagepunkt, er muss jetzt was konstruieren. Jetzt lesen wir mal, wie es weitergeht. Hiob 1,9, Vers 1,9 bis 11. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was willst, er wird dir ins Angesicht fluchen. Ja, also dieser Dialog zeigt ja schon, dass wir sowohl von der Seite Gottes als auch von der Seite Satans in unserem Lebenswandel sehr genau beobachtet werden. Und er sucht Anklagepunkte. Das ist sein ganzer Job. Aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn der Tag des Gerichts kommt, will er nicht alleine dastehen. Das ist ihm peinlich. Das ist ganz, ganz einfach. Deshalb müssen wir uns als Christen auch immer mal fragen, was ist denn das eigentliche Motiv für unsere Frömmigkeit? Wieso machen wir das alles? Wieso gestalten wir unser Leben so in der klaren Ausrichtung auf Gott? Oder andersherum gefragt, gilt vielleicht für uns die einfache Formel, ich bin fromm und ich bin Christ und guck mal, was da an Segen für mich herauskommt. Und wenn das dann nicht aufgeht, die Formel, wenn ich trotz intensiver Mitarbeit am Ende erleben muss, Pech gehabt, auch arbeitslos, durch die Prüfung gefallen, pleite, kann ja vorkommen, ne? Ja, sowas kann einen schon aus der Bahn werfen. Bleiben wir mal am Wort. Interessant ist ja die Frage, man muss ja mal ein bisschen gucken hier, da ist er, und da diese Wesen hier, die relativ unbeteiligt sind, und da der Finger zeigt hier, wo es heißt, naja, raus mit dir, hier hast du eigentlich nichts zu suchen. Diese komische Frage, wo kommst du her? Ne? Da stolpert man irgendwie drüber. Das kann man schon gleichsetzen oder gleich beantworten mit der Überlegung, naja, hast du hier eigentlich nichts zu suchen. Ne? Da steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem schönen Wort von Gott. Also ich gucke mir jetzt mal den Sündenfall an, Adam und Eva, der Griff zur verbotenen Frucht. Das Erste, was sie taten, sie haben sich versteckt. Und dann kommt Gott und sagt, Adam, wo bist du? Ja, so. Man denkt, das ist eine Drohung. Nee, nee. Er sucht ihn, er will den Menschen zurückgewinnen. Das ist die ganze Frage. Hier, wo kommst du her? Das ist was ganz anderes. Hast eigentlich nichts zu suchen, was willst du hier? Ne? So kann man das verstehen. Und dann, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, schon der Wortlaut von Satan, so, meinst du, dass Gott Hiob umsonst fürchtet? Na, so eine typische Frage, das Format kommt dann ja irgendwie bekannt vor. Ne? So nach dem Motto, sollte Gott gesagt haben. Ne? Ja, es ist einfach so, es ist zwar nicht so, dass Satan einen schwachen Gott erwartet, aber einen schwachen Menschen schon. Ne? Und das ist genau der Angriffspunkt. Ne? Also Zweifel streuen. Das Konzept kennen wir. Haben letzten Sonntag ja auch gehört. Ne? Gott nimmt diese Argumentation ernst und sagt, ja, also, oder ist natürlich so, dass er sich die Treue Hiobs nicht erkauft hat. Und sagt praktisch sinngemäß, du wirst sehen, der bleibt schon treu. Also der Herr sprach zum Satan, siehe, alles was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht an. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Hier ist es nochmal, sind die Worte nochmal zusammengefasst. Ne? Ein bisschen spät umgeschaltet. Da kann man schon mal so zwei Weisheiten rausziehen. Also erstens, was ein Mensch, also für alle, die Angst vorm Leiden haben, was ein Mensch erleidet und B, wie viel er erleidet, entscheidet niemals Satan, sondern das ist immer Gott. Man merkt ja hier, dass Satan richtig einen Antrag stellen muss und was ihm bestimmt peinlich ist, er muss persönlich vor Gott erscheinen und man merkt, Gott begrenzt das Leid. Er sagt zum Satan, bis hierher und nicht weiter. Das ist so ähnlich, als wenn so Hundebesitzer mit so einer Leine sind, da ist dann so ein Knopf drauf. Nach 2 Metern macht der Besitzer klack und dann kann er nicht weiter. Und so ist es hier auch. Ne? Das heißt für uns, egal was uns widerfährt, es kann nicht schlimmer kommen, als wie Gott es zulässt. Ja, also das kann man hier schon mal draus lernen. Ja, und dann geht's weiter. Dann heißt es, da ging Satan hinaus von dem Herrn, also bestimmt froh gewesen, jetzt wieder raus aus dem Chefzimmer. Und dann geht es auch sofort an die Umsetzung. Ne? Das ist so die Banalität des Bösen. Ne? Genehmigt, aber sofort im nächsten Vers macht er ganze Sache. Ne? Ich meine, zweitens kommt natürlich die Frage auf, was läuft da für eine Kommunikation ab? Ne? Dass ich meine, diese Frage, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Das ist schon eine etwas schräge Frage. Ne? Also das, was Satan eigentlich macht, er unterstellt Gott ganz frech Korruption, obwohl er es ganz, ganz genau weiß, das ist er nicht. Das ist schon mal die erste Lüge. Ne? Aber in jeder Lüge ist auch immer so ein Quäntchen Wahrheit drin. Und die Wahrheit hier drin, die dahinter steckt, ist, es ist schon so, dass Gott uns auch ein gewisses Maß an Leiden zumutet. Also es ist einfach so. Also Christen werden genauso oft krank wie Nichtchristen, auch ernstlich krank. Und Christen haben auch die gleichen Ängste wie Nichtchristen. Und es ist auch so, dass auch Christen genauso oft von Armut betroffen sind wie Nichtchristen. Also es ist nicht so, dass wir da besonders privilegiert sind. Und deshalb, das ist ja auch eigentlich so meistens so, wenn wir uns mal selbst beim Beten beobachten. Na, meistens geht es dann doch darum, Herr, bewahre uns und lass nicht zu und so. Und wir kennen ja so die Gefährdung. Und auf der anderen Seite kennen wir die Allmacht Gottes. Er könnte schon uns ausnehmen von allen Ungemach. Ne? Warum macht er das nicht? Ja, aus einem ganz einfachen Grunde. Er will nicht so eine in Watte gepackte Christenheit, die nichts mehr erträgt. Er will, dass wir genauso unter Strom stehen wie alle anderen. Auch aus einem einfachen Grunde.
weil wir mitreden können müssen, wenn einer von Arbeitslosigkeit oder von irgendwelcher Krankheit oder Depression betroffen ist. Ne? Was nützt denn eine Christenheit, die das nicht kennt? Ja? Und da würde man doch einen großen Bogen um uns machen und sagen, naja, das sind die Frommen, die sind privilegiert und wir müssen sehen, wie wir zurechtkommen. Ne? Das will Gott nicht, das ist der einfache Grund. So. Was wir uns mal angucken müssen, das ist, wie sehr denn Hiob denn wirklich gelitten hat, wie das denn plastisch aussieht. Da empfiehlt sich ein Blick in die Bibel. Wir wissen natürlich alle, wie das ausging, aber ich bitte jetzt Helga mal vorzulesen, wie es aus Hiob.
Hiob 1, 13 bis 22. Eines Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach: Die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die Aushaber ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich allein bin entronnen, dass ich sie ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach: Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach: Die Chaldäer machten 3 Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach: Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben, und ich allein bin entronnen, dass ich sie ansagte. Da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid, schor sein Haupt, und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott.
So sieht's aus mit Hiob. Man sagt ja immer, so in Stresssituationen zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen. Und da kann man nichts vorspielen. Wenn es brenzlig wird, wenn es eng wird, wenn es ums Leben geht, wenn es ums Vermögen geht, da werden selbst fromme Leute rüpelig. Nicht so Hiob. Ne? Also man muss sagen, diese Prüfung hat er mit Bravour bestanden. Er stellt nicht Fragen, wie wir sie gewohnt sind, so: Warum gerade ich? Womit habe ich das verdient? Oder wo warst du, Gott? Ne, das hat man ja beim Fernsehen, bei Katastrophen. Diese Fragen stellt er zwar auch, aber nicht sofort. Also seine spontane Reaktion ist Sack und Asche. Schert sich die Haare, das sind so die klassischen Zeichen und Rituale im Alten Testament, wenn jemand sich vor Gott demütigen will. Macht er spontan. Das ist nicht einstudiert oder nicht, das ist kein Theater. Das ist echt. Ja. Nachher stellt er schon Fragen, die natürlich menschlich sind. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Der mehr moderne Mensch kennt das eher nicht. Da sind wir, was uns so geläufig ist und so Haltungen, so: Ich habe ein Recht auf Gesundheit, ich habe ein Recht auf Arbeit, ich habe ein Recht auf Freiheit und Wohlergehen. Ne? So sind wir geprägt, finden wir hier nicht. Wir sehen im zweiten Kapitel, wie es weitergeht. Da kommt es überraschend nochmal zu einem Dialog. Also Satan schleicht sich nochmal inmitten der Gottessöhne an Gott heran. Also viel Fantasie hat er nicht, aber diesmal legt er noch eins drauf und sagt: Ich will Haut um Haut oder so ähnlich heißt es, taste auch die Gesundheit Hiobs an, denn was gilt's, wenn ein wenn ein Mann um seine Gesundheit bedroht ist und so, dann wollen wir mal sehen, ob er dann noch treu ist. Ne? Also er gibt nicht auf, legt noch eins drauf. Ne? Also man sollte meinen, wenn ich mal eine Niederlage erlebt habe, dann ist Ende. Ne? Also nee. Aber wieder erleben wir, dass Gott derjenige ist, der diese Anläufe begrenzt. Er sagt, ja, du darfst ihn schlagen, aber sein Leben rühre nicht an. Gott sagt bis dahin und nicht weiter. Ja, man, also so, unter Theologen herrscht ja manchmal so die Ansicht, Gott, Satan ist so der Gegenspieler Satans. Stimmt nicht. Ja, da muss man widersprechen. Nach biblischer Aussage war mal der Engel des Lichts und ist von daher auch selber ein geschaffenes Wesen und ist deshalb immer auch eine Hierarchiestufe niedriger als Gott und ist immer nur mit begrenzter Macht ausgestattet. Also da ist nichts, was man irgendwie ernst nehmen müsste. An dieser Stelle können wir schon mal ein vorläufiges Zwischenresümee ziehen. Wir sehen hier Parallelen zur Versuchungsgeschichte Jesu. Der fing auch damit an, dass er erstmal Zweifel gesät hat. Haben wir ja am letzten Sonntag in der Predigt gehört. Das gehört also zu dieser Taktik dazu. Und wieder muss er erleben, dass sein Plan nicht aufgeht. Und Gott hat sich auf die Courage von Hiob verlassen, die aufging. Bei Hiob erleben wir tatsächlich eine gefestigte Persönlichkeit. Aber was wir immer festhalten müssen, wir wissen, was da abgeht. Dem Hiob ist nicht offenbart, was im Hintergrund ausgehandelt wurde. Trotzdem nimmt er spontan die Haltung der Demut an, ohne zuvor in Erfahrung bringen zu müssen, warum er denn so unerwartet heimgesucht wurde. Ja? Also hieraus können wir auch was lernen. Also wir lernen jetzt was. Wir lernen, wir müssen nicht immer wissen, warum wir leiden müssen. Aber was wir wissen müssen oder was wir wissen sollten, ist, wie wir mit Leid umgehen. Ja? Das können wir aus Hiob lernen. Ja, da heißt es ja auch im Vers 7, da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis an seinen Scheitel. Na, vorher hieß es noch, er ging hinaus vom Herrn, ja, immer schnell wieder weg. Ne, so. Und jetzt heißt es vom Angesicht des Herrn, da merkt man, da knistert es. Ne, also wie er wohl das Angesicht des Herrn so ausgehalten hat, frage ich mich manchmal, aber gut, ist nicht mein Problem. Aber dann muss ich das mal angucken. Ne? Er kriegt die Genehmigung, Hiob zu schlagen, also mit Krankheiten, Geschwüren. Und dann heißt es von der Fußsohle bis zum Scheitel. Also er lässt nichts aus. Ja? Also er schöpft dieses plump aus. Also wir Menschen sind ja so erzogen, also wer die Macht hat, muss vorsichtig damit umgehen. Aber hier volle Kanne. Ne? Also, naja. Jetzt im zweiten Kapitel ist auch nochmal interessant, so was die Frau von Hiob sagt. Ne? Die hat anscheinend keinen Vornamen, sie wird nur als Frau von Hiob bezeichnet. Ich habe sogar ein schwaches Bild davon. Da im Hintergrund ganz links soll die Andeutung von der Frau Hiobs sein. Die sagt, hältst du noch fest, die sagt zu ihrem Mann Hiob, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb, sagt sie. Ich muss sagen, wenn Hiob jetzt auf seine Frau an dieser Stelle gehört hätte, dann hätte diese Geschichte tragisch geendet. Ja, also im Gegensatz zu Adam hörte Hiob nicht auf seine Frau, sondern weist sie zurecht, noch relativ schonend, mit den Worten, also du redest wie die törichten Weiber oder wie die törichten Frauen reden. Also er sagt nicht, du bist töricht, sondern aber das lege ich jetzt mal so aus, es ist nicht immer so, dass Männer Recht haben, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass Hiob seine geistliche Verantwortung wahrnimmt und sich dagegen stellt. Und bei der Frau Hiob muss man sagen, sie ist ja genauso betroffen. Sie hat alle Kinder verloren und hat auch den ganzen Besitz betroffen. Und für sie stellt sich das so dar, ein Gott, der nicht in der Lage ist, mich davor zu beschützen, den wählen wir ab. Oder anders ausgedrückt, hier ist ja auch von Stirb die Rede, na, so die moderne Diskussion mit Sterbehilfe. Das sind immer Dinge, wo Menschen eigenmächtig handeln wollen und nicht die Geschichte zu Ende denken und nach Gottes Willen fragen. Hiob sieht das ein bisschen anders. Für ihn ist das alles, obwohl das alles Katastrophen sind, also die sind nicht wegzudiskutieren, läuft das für Hiob immer noch so in der Ordnung Gottes ab. Zwar dramatisch, aber für ihn ist das noch nicht ganz, also er ist noch nicht ganz am Ende. Das merkt man. Ja, und was wäre denn, wenn er jetzt wirklich darauf gehört hätte? Man darf ja mal so Fragen stellen, was wäre wenn? Ja, wenn er jetzt abgeschworen hätte, ja, dann wäre die Geschichte hier zu Ende. Dann hätte er sich weiteres Leid erspart. Einen weiteren Anlauf Satans hätte es nicht gegeben. Er wäre in die Komfortzone geflüchtet, aber es wäre auch kein weiterer Raum für weiteren Segen gekommen. Ne? Also müssen wir es auch mal immer vor Augen führen. Ich weiß nicht, Schmerzen, wenn einer Schmerzen aushalten muss, das ist was ganz Schlimmes. Ich kenne ja nur Zahnschmerzen, aber seelische Schmerz, Verlustschmerzen und körperlicher Schmerz, die können uns schon zusetzen. Und wer das kennt, der unternimmt alles, um das loszuwerden. Und da ist ein Mensch auch geneigt, Halbheiten einzugehen. Kenne ich alles. Und gerade diese Halbheiten, die sind immer darauf ausgerichtet, Leid zu vermeiden für irgendeinen Kompromiss. Macht Hiob nicht. Ne? Er ist da ganz konsequent. Ne? Aber das sind so die Fallstricke, wo wir sagen, ach, das sind Sachzwänge, ich konnte ja nicht anders. Ne? Verständlich ist das alles, aber es ist nicht der Weg Gottes. Ne? Das ist so. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu den Freunden von Hiob. Da herrscht da so die landläufige Meinung vor. Ich meine, wer Hiob kennt, sagt, ja, da kommen die Freunde und das waren schlechte Ratgeber. Fertig, ne? So, dann brauche ich die Bibel da keine 23 Kapitel drüber schreiben. Da kann man noch, also ich bin da etwas anderer Meinung. Es ist ja zunächst mal so, dass wir beobachten, dass die Freunde Hiobs sich sofort nach Bekanntwerden dieser Nachricht auf den Weg machen und Hiob besuchen. Ja, also ist ja nicht so selbstverständlich. Also Helga lag mal im Krankenhaus in Frankfurt, da ist keiner gekommen, was er gemeint hat, sie mal besucht, auch nicht angerufen. Ja, vielleicht einer, ja. So. Und umgekehrt wir auch. Also wir hatten mal in einer anderen Gemeinde in Frankfurt einen Mann, der war an Krebs erkrankt. Dann waren wir uns sofort einig, na, den besuchen wir jetzt mal, das ist jetzt aber dran. Ne? Und dann hat es von Woche zu Woche und dann kam das und das dazwischen und dann wollte er wieder und dann am Ende haben wir es nicht geschafft. Wenn wir ehrlich sind, ich meine, da ist ja auch immer so eine kleine Unsicherheit, was sagt man jetzt, wie verhält man sich, der ist so sterbenskrank, das ist schon immer so ein Punkt. Ne? Also zu seiner Beerdigung sind wir erschienen, aber leider haben wir es dann doch, das bedreuen wir heute sehr. Ne? Was wäre da vielleicht sogar für ein Segen drin gewesen oder was hätte es ihm vielleicht sogar geholfen? Das hätte ihm bestimmt gefreut. Ne? Verpasste Gelegenheit. Ne? Schade. Und dann muss man auch sagen, die Freunde Hiobs, die kamen, dann hieß es, sie schwiegen. 7 Tage und 7 Nächte saßen die da mit Hiob zusammen und schwiegen. Und dann fragt man sich, naja, hatten die nichts zu sagen? Oder man muss sagen, wenn man in der Bibel nachliest, warum, heißt es ja, sie schwiegen, weil sie sahen, dass der Schmerz so groß war. Also so viel Respekt hatten sie vor der Situation, das waren schon Christen erster Klasse, muss man sagen, haben sich komplett korrekt verhalten. Ne? Es gibt also Situationen, muss ich auch sagen, also wo jedes tröstliche Wort zu viel ist, weil ich bin immer einer, der nicht betroffen ist, der andere ist voll und ganz betroffen. Das macht die Sache ja schon mal kompliziert und Helga sagt zu dem Thema immer, Ratschläge sind auch Schläge, ne? Also am besten, man sagt dann gar nichts. Ne? Das haben die ganz zuerst mal nicht. Und das haben die auch befolgt. Ne? Ist auch übrigens so, dass man diese Stille auch aushalten muss. Ne? Der kann dann heute noch Stille aushalten. Oder Langeweile. Ne? Das ist auch immer so eine Frage. Ist auch so, dass man, wir sagen ja immer, wir wissen gar nicht, wie Gott redet. Ja, weil wir so laut sind. Ne? Wenn wir stille sein würden, da würden wir auch Gott viel intensiver hören können. Ne? All das kann man hieraus lernen. Ne? Erst im 3. Kapitel heißt es, dass Hiob seinen Mund auftat Und er flucht, er verfluchte seinen Tag, die Tage seiner Geburt, heißt es weiter. Und er redet und redet und redet und das ist gut. Also die Erfahrung zeigt immer wieder, wenn einer Kummer hat und wenn einer so geschlagen ist, wenn man schon mal drüber reden kann, das ist schon mal der erste Fortschritt. Also reden hilft. Ich kann auch nur empfehlen, wir haben immer mal was auf dem Herzen. Sonntag für Sonntag gibt es ein Gebetsteam, wo jeder, der irgendwas hat oder was bedrückt, kommen kann und das mal loswerden kann, darüber reden kann. Die Leute stehen unter Verschwiegenheitsverpflichtung. Und das ist immer so der erste Punkt zur Lösung. Da haben wir oft erfahren, dass das Reden und das Reden über ein Problem oftmals schon die Lösung beinhaltet. Also ist völlig legitim. Also ich bin ja wochentags immer in Lausanne und habe da so ein kleines Projektapartment. Ich habe mir jetzt angewöhnt, morgens laut zu beten. Nicht lange, aber laut. Ne? Und das ist schon mal auch mal ein Unterschied. Ne? Also kann ich auch empfehlen, wer sich leisten kann, ruhig laut. Also hilft. Ja, er sagt also so Worte wie: ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt und so weiter. Das redet sich das richtig von der Seele. So, dann kommen die Freunde irgendwann und fangen auch so an zu reden. Also keine Angst, wir werden das jetzt nicht in großer Ausführlichkeit durchdiskutieren. Aber nach 7 Tagen der Schweigezeit kommt dann so der Erste und sagt: entschuldige bitte, aber er sagt also wortwörtlich: Worte zurückhalten, wer kann's? Also er entschuldigt sich noch einmal dafür, dass er anfängt. Und dann fängt er tatsächlich an zu reden und in seelsorgerisch korrekter Manier. Also er lobt erstmal die Rechtschaffenheit von Hiob. Und sagt, dass schon seine Gottesfurcht sein großer Trost ist und dass Hiob ja unsträflich ist. Also er sagt schon das Richtige. Und dann sagt er so ganz so im Nebensatz: ja, aber die Frevler, also die anderen, die Frevler, die kommen um. Ne? Was ja schon so eine zarte Andeutung sein könnte: naja, es könnte ja sein, dass du auch ein Frevler bist. Ne? Und darauf läuft es auch am Ende hinaus. Ne? Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, weil ich auch mal auf die Uhr schaue. Was Sie hier vorfinden, auch bei den Antworten der anderen Freunde, ist ja, dass die alle so ein bisschen der Theologie ihrer Zeit verhaftet sind. Das heißt, man merkt es bei den anderen Freunden immer deutlicher, dass die immer so in der dritten Person davon reden: na ja, es könnte ja auch ein Frevler dabei sein und Ungerechtigkeit führt zu Strafe. Sie werden also immer, erstmal reden sie um einen heißen Brei und dann zum Schluss werden sie immer deutlicher. Und der Dritte im Bunde sagt ganz, der kommt nachher zu dem Schluss und zählt ein richtiges Sündenregister auf, kommt also zu konkreten Aussagen, wo Hiob überall gefehlt hat. Ob er das alles so genau weiß, weiß ich auch nicht, aber das schaukelt sich auch so ein bisschen auf. Also wenn drei so einer Meinung sind, der Erste fängt vorsichtig an, der Zweite fühlt sich schon bestätigt und der Dritte, der spricht es dann aus, was alle denken. Ne? Am Ende, ich kürze das mal ein bisschen ab, merkt man, und Hiob merkt das ja selber: reden sie aneinander vorbei. Hiob, ich kürze es mal ein bisschen ab, weil ich sonst mit der Zeit nicht auskomme. Das sind die typischen Worte von Hiob, der dann auch irgendwann mal der Geduldsfaden platzt und in Kapitel 12, Vers 2 sagt Hiob dann zu deinen Freunden: ja, ihr seid die Richtigen, mit euch wird die Weisheit sterben. Ne? Also sinngemäß, ihr habt auch keine Ahnung, oder? Ist es nicht so? So, und dann sagt er noch in Kapitel 13, Vers 12: aber ihr Lügentüncher seid alle unnütze Ärzte. Ne? Das sind seine Antworten an seine Freunde. Und immer wieder ist es so, ja, es ist einfach, man kann sich einfach nicht vorstellen, also wenn man das mal zusammenfasst, das sind ja alles drei gottesfürchtige Leute, ja, fromm. Was ist eigentlich falsch an dem, was sie sagen? Ne? Sie haben auch nicht den geringsten Zweifel an der Allmacht Gottes und sie haben auch keine Zweifel an der Gerechtigkeit Gottes. Das ist alles top, alles richtig. Die Sache ist nur, nach ihrer Ansicht, wenn die irgendwo Leid sehen, ist das nach ihrer Theologie, das hängt mit der damaligen Zeit zusammen, immer verbunden mit Sünde. Sie können sich gar nichts anderes vorstellen. Das ist bei denen wie eine Gleichung. Na, und die bestärken sich auch noch gegenseitig da drin. Und dann müssen wir uns als Christen auch mal an die Nase fassen. Ich erlebe das auch manchmal so früher in den Hauskreisen. Es gibt immer Christen oder ja, Mitchristen, die haben auf jeden Topf einen Deckel. Ja? Also das und das und das, daraus folgt das. Also ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber ist es denn immer so, dass wir Gottes Wirken so treffsicher deuten können? Ja? Können wir das? Oder der eine leidet oder ich leide? Ja? Dahinter kann ja auch ein Geheimnis stecken. Das kenne ich ja vielleicht gar nicht. Ja, und ich muss es auch gar nicht kennen. Ne? Also es ist ja so, in diesem Fall können wir mal hinter die Kulissen schauen, aber normalerweise nicht. Wir wissen ja nicht, was oben im Himmel abläuft. Ne? Und wir können nicht wissen, habe ich schon gesagt, wir können nicht wissen, nicht immer wissen, warum wir leiden müssen, aber wir können wissen, wie wir mit Leid umgehen können. Darauf können wir vielleicht Antworten geben und wir können aus dieser Geschichte lernen, Leidvermeidung wäre hier die und wäre generell auch die falsche Strategie. Also um der Wahrheit willen. Ne? Das ist typisch. Ne? Also wie oft lagen wir als Menschen und auch studierte Theologen mit ihrer Meinung über Gottes Heilsplan schon daneben. Also Adam und Eva hatten keine Ahnung, wie weit ihr Ungehorsam, dass es eine globale Katastrophe auslöst. Hatten die keine Ahnung, konnten die auch nicht wissen. Die Juden hatten keine Ahnung, dass Jesus schon der Messias ist. Und selbst Johannes der Täufer, der hat eigentlich den Weg Jesu vorbereitet. Zeitweise hat er daran gezweifelt, muss man sich mal vorstellen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und hat gesagt, ist das denn schon alles? Also es war eigentlich spektakulär genug. Hat sich was anderes unter vorgestellt. Und so stellen wir uns immer was anderes vor unter Gottes Wirken. Also Jünger Jesu hatten keine Ahnung, dass der Opfertod Jesu einen Sinn hat. Konnten damit nichts anfangen. Als er wieder auferstand und das Pfingstereignis kam, waren sie wieder überrascht und uns wird es nicht anders ergehen. Wir wissen ganz genau, dass Jesus wiederkommt. Kann jederzeit passieren. Aber das wird ein Ereignis werden, was unsere Vorstellungskraft sprengt. Obwohl es alles in der Schrift steht, ganz einfach. Ne? Aber wir verschätzen uns bei Gottes Wirken regelmäßig. Egal wie fromm wir sind. Also, so. Jetzt kommt die große Überraschung. Elihu erscheint auf der Bildfläche. Er hat sich ja bisher zurückgehalten. Aus einem ganz einfachen Grund, er war der Jüngste. So, und junge Leute haben ja unter älteren Leuten, da ist man erstmal ein bisschen still, man ist ja jünger. Ne? Man denkt, man vermutet immer so, die Alten, das sind die Weisen mit ihrer Lebenserfahrung. Und die Jungen müssen sich zurückhalten. So, diese Erziehung hatte er, aber er sagte, ich kann mich jetzt nicht mehr zurückhalten und ich bin voller Erkenntnisse vom Geist Gottes. Sagt über sich selbst, ja, ich weiß Bescheid, also lasst mich mal reden. Und er eröffnet seine Rede damit, dass er erstmal über Hiob zornig ist. Was ich jetzt in der Eile noch gar nicht so richtig herausgearbeitet habe, ist ja, dass Hiob auch argumentiert. Blättern wir mal weiter. Hiob, muss ich hier mal vom Bild her erklären, ist ja von seiner Unschuld 100% überzeugt. Darf er auch, war ja unschuldig. Und darauf fängt er an und sagt, ich will mit Gott rechten. Also mit Gott will ich mal reden. Also den Impuls kennen wir auch. Also das und das und das. Also das möchte ich gerne mal mit Gott bereden. Und er hält hier sein Führungszeugnis vor und sagt, also ich habe eine weiße Weste. Also Gott kann mir nichts. Und im Grunde ist er auch Kind der gleichen Theologie wie seine Freunde. Er sagt, weil ich nichts Böses gemacht habe, weil ich ohne Schuld bin, kann Gott mir nichts. Und wenn er mich trotzdem straft, dann muss er sich geirrt haben. Das ist seine Argumentationskette. Und damit ist er Anhänger der gleichen falschen Ansicht wie seine Freunde. Und trotzdem haben die sich da gegenseitig nicht korrigieren können. Und Elihu räumt mit diesem mit dieser Argumentation auf und sagt, er ist zornig über Hiob und ist zornig auch über die Freunde und sagt also, ihr Alten seid ja nicht unbedingt die, nicht automatisch die Weisesten. Und er sagt auch, also ich rede und von mir gilt kein Ansehen der Person. Also er sagt, also wenn es denn wahr ist, kann ich von niemandem Rücksicht nehmen. Ne? So, er rückt auch zunächst die Einstellung Hiobs, der mit Gott hadert und praktisch sich herausnimmt, mit Gott ins Gericht gehen zu wollen. Ich überspitze das mal ein bisschen. Und sagt, Gott hat ja bisher auf vielerlei Weise geredet und manchmal auch über Träume und auch manchmal durch Schmerzen, die Beschwerden des Alters, ne, das ist auch so ein Thema, führt er hier an und er sagt, und dass er dann den Menschen, also er zählt auf, was ein Mensch alles erleiden kann, wie das Reden Gottes aussehen kann. Und am Ende sagt er, wird der Mensch dann vom Tod erlöst. Also was wir hier, ich kürze es mal ein bisschen ab. Er baut einen Zusammenhang auf und macht hier etwas plastisch, ein Geheimnis, wo er sagt, das Leiden eines Menschen und das Erlöstsein, da gibt es einen ganz engen und gleichzeitig geheimnisvollen Zusammenhang. Also mal ganz vereinfacht gesagt, wer nichts aushalten kann, naja, und am Ende sagt er, es muss nicht so sein, erlöst sein, hängt ganz eng mit dem Leiden zuvor zusammen. Er sagt aber auch, diesem Leiden muss nicht unbedingt eine Sünde vorausgehen. Und das ist jetzt die Quintessenz, das ist jetzt die besondere Botschaft hier, die wir wirklich mal verstehen müssen. Also bisher haben alle Beteiligten, von denen wir hier gelesen haben, waren der Überzeugung, okay, wenn einer leidet, ein ungerechter Gott lässt einen gerechten Menschen, ein gerechter Gott lässt einen gerechten Menschen nicht leiden. So gibt's nicht. So, und er sagte, Vorsicht, es ist nicht so, dass jedem Leid eine Sünde vorausgehen muss, und er öffnet hier eine ganz neue Perspektive und sagt praktisch, ja, es kann auch sein, dass Gott uns über das Leiden etwas offenbaren, etwas zeigen will. Also nicht jedes, das müssen wir uns jetzt richtig mal merken, nicht jedes Leiden ist Folge der Sünde, ja. Es gibt ein Leiden, das hängt zum Beispiel ganz einfach damit zusammen, dass diese Welt gefallen ist und dass hier und da mal ein Unglück passiert. Das ist überhaupt keiner Schuld dran. Ne? Und er sagt, ja. Und dann sagt er, ab Kapitel 15 konfrontiert Elihu Hiob mit seinen Vorwurfsaussagen gegen Gott. Also Hiob nimmt sich da schon etwas heraus und da sagt Hiob, da gehst du ein bisschen weit. Also er sagt also wortwörtlich, Elihu redet und konfrontiert mit seinen Aussagen. Ich habe hier mal ein paar Aussagen herausgenommen. Zum Beispiel so ein Satz, hältst du das für recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott, dass du sprichst, was nützt sie mir? Was habe ich davon, dass ich nicht sündige? So redet er. Unter anderem, ich will dir antworten und ein Wort und deinen Freunden mit dir. Schau gen Himmel und sieh und schau die Wolken an hoch über dir. Sündigst du, was kannst du ihm schaden? Und wenn deine Missetaten viel sind, was kannst du ihm tun? Und wenn du gerecht wärst, was kannst du ihm geben oder was wird er von deinen Händen nehmen? Er stellt die Frage, macht es Gott was aus, wenn wir sündigen? Nach Elihus Aussage, nein. Und umgekehrt, wenn ich Gutes tue, freut Gott sich darüber. Tue ich denn Gott was Gutes, fragt er. Also ich kann mich an eine gute Predigt erinnern, in Frankfurt gehört. Da war die Kernaussage, ich tue Gott keinen Gefallen, wenn ich aufhöre zu sündigen. Es ist vielmehr so, es ist tatsächlich so, dass unsere Frömmigkeit erstmal zuallererst uns selber nützt. Das ist eine völlig überraschende Erkenntnis. Ne? Also wir denken immer, wir tun Gott was Gutes. Muss er sich freuen über uns. Aber wir tun uns selber einen Gefallen. Das ist das Besondere. Ne? Und auch umgekehrt ist es so, dass eine Auflehnung gegen Gottes Führung uns zunächst einmal selber schadet. Also, es gibt Dinge, die passen mir nicht ins Konzept. So, und dann ist erstmal Sense, also dann mit dem fröhlichen Gebet und so, dann dieses Hadern mit Gott, wer kennt das nicht? Ja? Und solange ich noch hadere, so wie es Hiob tut, solange kann Gott an mir auch noch gar nicht wirken. Also solange ich noch gegen dieses Ungemach und gegen diese Führung Gottes, die mir absolut nicht schmeckt, die aber vielleicht genau das Richtige für mich ist, solange ich dagegen noch ankämpfe, kann Gott an mir nicht wirken. Das ist ein Geheimnis, muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Das ist eigentlich die Aussage Elihus, mal kondensiert auf einen Satz. Und er gibt Hiob den dringenden Rat, den weisen Rat, mit seinen Rechtfertigungsargumenten aufzuhören. Wenn wir damit aufhören, ich bin doch richtig und Gott, du, stimmt doch was nicht, dann ist die Bahn frei für Segen. Das ist ein ganz, ganz elementares Geheimnis. Das ist eigentlich ein echter Freund gewesen. Ne? Der hat richtig Durchblick gehabt. Dieser Durchblick basiert nicht auf Menschenweisheit. Dieser Durchblick kann nur vom Geist kommen. Es gibt Dinge, es gibt Wahrheiten, die können wir uns nicht erdenken. Die kommen von oben. Ist ein Geheimnis. Ja? Ja. So, jetzt muss mich beeilen. Kommt Gott noch selber zu Wort. Und zwar aus dem Gewittersturm heißt es, spricht Gott. Ja, wo man sich mal fragt, ja, gibt's sowas? Kann das sein? Also klar, so hat Gott früher zu Menschen geredet, müssen wir einfach so erkennen, das halte ich für wahr. Es ist wahr. Da hören wir mal kurz rein. Helga, willst du nochmal aus Hiob 38, 1 bis 11 lesen, wie sich sowas anhört? Na, das geht über mehrere Kapitel, die Zeit haben wir gar nicht. Aber nur mal, um mal das Format zu hören, wie sich das anhört.
Ja. Hiob 38, 1 bis 11. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich es mit Wolken kleidete und in Dunkeln einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen.
Ja, so, ich muss ein bisschen Gas geben, hat Helga gesagt. Ich zu dieser Rede, die über mehrere Kapitel von Hiob gehen, gibt's eine Antwort von Hiob. Und die besteht gerade mal aus fünf Versen, äußerst knapp. Also das ist immer so, wenn ein Mensch Gott begegnet. Hiob ist so klein mit Hut. Und seine Antwort fällt auch entsprechend knapp aus. Und die kann man mit ein paar Worten beschreiben, wo er am Ende sagt, also ich bin stille und sage gar nichts mehr oder so ähnlich. Ich finde das jetzt in meinem Manuskript nicht so schnell. Und an anderer Stelle sagt er noch, diese Rede setzt sich noch fort, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist mir zu schwer. Darum habe ich ohne Einsicht geredet. Was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe, so höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Und das halte ich jetzt wirklich für den Kernvers. Hier geschieht eine Umkehr Hiobs. Und zwar in dem Satz, ich habe bisher nur vom Hörensagen von dir vernommen, aber jetzt hat dein Auge dich gesehen. Liebe Leute, es ist wirklich so, also Christ wird man nicht, weil man einer Theologie folgt oder etwas für wahr hält, sondern durch die persönliche Begegnung mit Gott oder mit Jesus Christus. Das heißt, wir müssen ihn sehen, wir müssen ihn wahrnehmen, er muss uns begegnen. Ich meine nichts, wir können ihn suchen, aber das ist das Entscheidende. Und diese Qualität von Glauben, die gewinnt Hiob hier. Er sagt selber, bisher Ja, er war ein frommer Mensch, aber das war alles. Ja, er hat gehorsam, er war gehorsam, aber er hat Gott nicht gesehen. Er war nicht mit ihm auf Tuchfühlung. Jetzt ist er da und jetzt weiß er schon mal um die Größe. Also vorbei mit allen Argumenten. Jetzt rede ich mal mit Gott und jetzt argumentiere ich mal mit ihm. Auf diese Idee kommt er schon gar nicht mehr. Ne? Und dann müssen wir uns als Christen auch immer fragen. Ja, wir glauben ja, was natürlich dem vorausgehen muss, dass er aufgibt mit jeglicher Rechtfertigungsrede. Das denken wir Christen ja auch manchmal, ja, wenn das und das, wenn wir das machen, dann sind wir irgendwie schon okay vor Gott. Nee, also mit unserer Frömmigkeit müssen wir erstmal Schluss machen, damit müssen wir kapitulieren. Und dann kann Gott sich in ganz besonderer Weise offenbaren. Die Geschichte geht so aus, dass es Gott durchaus ernst ist und sagt, also eigentlich müsste ich ja dich bestrafen, aber Hiob hat Buße getan, aber deine Freunde, die müsste ich mir auch nochmal vorknöpfen, aber wenn du für sie bittest um Schonung, dann lasse ich ab. Ja, also so ernst ist es darum. Hiob macht das auch. Er betet für seine Freunde und sie werden verschont, also wo man merkt, gerade noch mal gut gegangen. Ne? Aber auch da merkt man schon, so diese Fürbitte und das Stellvertretungsopfer und das die Bitte für jemand anders spielt auch im Alten Testament eine ganz entscheidende Rolle. Also auch das Stellvertretungsopfer und das stellvertretende Eintreten für jemand anderen, das ist hier ganz entscheidend. Und dann heißt es auch, dass Hiob gesegnet ist, also erst danach. Also auch von Hiob wurde anscheinend erwartet, stillschweigend, dass er diese Fürbitte tut. Ja, ja. Also ich fasse jetzt mal an dieser Stelle zusammen. Am Ende finden wir im Buch Hiob, eigentlich finden wir 5 verschiedene Theologien, die also in den Akteuren, die wir hier vorfinden, vertreten sind. Das ist zum einen Satan mit seiner plumpen Strategie, wo er sagt, die Menschen, die kriege ich damit, dass ich ihnen Leid androhe oder Leid zufüge, dann werden sie ganz schnell müde sein, Gott anzubeten oder ihm zu folgen. Hiob ist uns im Gegenteil, es ist ein Vorteil. Seine Nähe und Rechtschaffenheit vor Gott, die sind derart bei ihm verinnerlicht, dass er spontan das Richtige macht. Aber er kommt dann trotzdem noch über seine Freunde sonst zu falschen Ansichten. Aber irgendwann gewinnt er eine neue geistliche Reife. Das haben wir jetzt im Laufe der Geschichte erlebt, ganz am Ende. Und er gewinnt eine vertiefte Beziehung zu Gott. Das ist das Besondere. Ne? Also bei der Beziehung zu Gott gibt es immer noch ein Mehr. Das können wir als Christen auch wissen. Ne? Immer noch eine Vertiefung, das ist möglich. Ne? Bei der Frau von Hiob ist die Gleichung ganz einfach. Sie sagt, ja, wie gesagt, also ein Gott, der uns so behandelt, gehört abgewählt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das nicht zu Ende gedacht ist. Ne? Das ist nicht zu Ende gedacht. Bei Hiobs Freunden gilt der einfache Zusammenhang, ja, wo Leid ist, ist auch Sünde. Damit sind die mit ihrer Theologie am Ende, haben aber keine Ahnung über die weiteren Optionen, die Gott bereithält. Und bei Elihu erleben wir, dass er ein Mann ist, der wirklich vom Geist Gottes getrieben ist und sagt, also hör auf, dich gegen Gott aufzulehnen und dann schauen wir mal weiter. Was mir dann noch aufgefallen ist, das ist, am Ende der Geschichte redet Gott aus dem Sturm. Ja? Hätte man ja eigentlich erwartet, so nach Kasperle-Theater-Manier, jetzt hätte er mal das Geheimnis lüften können und sagen können, ja, dahinter stand ja ein Deal, ja. Macht er nicht. Interessant ist, dass das ausbleibt, ja. Muss man sich mal vor Augen führen, was steckt dahinter. Das deutet eigentlich darauf hin, dass es Gott nicht darum geht, dass wir über alles sofort Bescheid wissen müssen. Oder sagen wir mal, noch nicht Bescheid wissen müssen. Diese Frage nach dem Warum und wozu des Leides gehört zu den sogenannten letzten Fragen, die man immer so gerne zitiert, also zu den letzten Geheimnissen, über die wir nicht unbedingt Bescheid wissen müssten. Ein Theologe sagte mal, wenn wir, das begehren wir natürlich, wir wollen wissen, was es ist, das ist wissenschaftliches Interesse, ja. Ein Theologe sagte mal, wenn wir das wüssten, über letzte Fragen Bescheid wüssten, dann wüssten wir zu wenig. Da rauft man sich natürlich an die Haare und fragt, was wissen wir denn zu wenig? Ja, es ist so, dass dann anderes Wissen, was vielleicht für die Lebensgestaltung entscheidend ist, dann wegfällt. Also man kann nicht das eine und das andere auch noch haben. Da steckt ein tiefes Geheimnis dahinter. Das kann ich jetzt auch nicht bis in die letzte Tiefe erörtern. Am Ende ist es aber so, dass Gott für uns das Gute bereithält. Und zwar eine erneuerte Beziehung. Das ist das besondere Geheimnis. Ich schließe jetzt ist Schluss. Sorry, dass ich jetzt überzogen habe. Ich konnte das nicht so genau abschätzen. Also zu Hause habe ich mit der Stoppuhr. Ja, okay. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. So ist es.